klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein heutiger Gesprächsgast ist Franziska Ritter. Sie ist Mitgründerin, Vorstandsmitglied und künstlerische Leiterin von One-to-One Concerts, in deren Maschinenraum wir heute schauen. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein kann.
Frau Ritter, die Zuhörenden dieses Podcasts sind zwar an Musik interessiert, haben ansonsten aber einen sehr unterschiedlichen Kenntnisstand und kennen Ihr Projekt vielleicht noch nicht. Was ist das Grundkonzept von One-to-One Concerts?
Ja, ein One-to-One Concert, zu Deutsch ein 1:1 Konzert, ist genau das, was der Titel verspricht. Ein Musiker, Musikerin trifft ein Hörer, Hörerin für 10 Minuten musikalisches Blind Date, würde ich sagen, ja. Und das an ungewöhnlichen Orten, also raus aus der Hochburg der Klassik, raus aus den Konzertsälen, Opernhäusern, rein in die Stadt, aufs Land, in ungewöhnliche Orte, würde ich sagen. Also Spielort kann eigentlich jeder Raum sein, von Zahnarztpraxis bis Tiefgarage, bis zur Dachterrasse. Genau, und das tun wir in über 60 Städten auf der ganzen Welt und haben das schon über 20.000 Mal gemacht.
Sie selbst haben ja eine recht bunte Biografie. Sie sind Szenografin, haben Architektur studiert. Sie sind Dozentin an mehreren Hochschulen für Ausstellungsgestaltung und Theaterbau. Bei der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft kümmern Sie sich derzeit in einem Projekt um Augmented und Virtual Reality. Sie sind aber auch Musikerin. Und als Flötistin haben Sie sich über 10 Jahre in vielen Orchestern und Ensembles ausgetobt, wie Sie das selbst nennen. Was war für Sie der Auslöser, One-to-One-Concerts zu entwickeln?
Ja, man muss dazu sagen, ich habe die vergangenen 6-7 Jahre gemeinsam mit Stefanie Winker ein Kammermusikfestival in Thüringen geleitet. Und das ist auch ein bisschen so die Gründungsgeschichte. Die fängt immer so schön an, in einem kleinen thüringischen Dorf. 2019 nämlich, ich glaube im 4. Jahr, haben wir zu dem Thema der Einfachheit verschiedene Konzertformate entwickelt. Also jedes Jahr gibt es dort für ein Wochenende lang ein anderes Motto, wo dann 3 Tage lang Musik im Kloster in Volkenroda gemacht wird, Kammermusik. Und tatsächlich diese 1:1-Konzerte waren, es war die Suche nach der Essenz der Musik, der Einfachheit eben, ja. Wie weit können wir dieses Erlebnis runter reduzieren, um eigentlich so an den Kern heranzukommen? Worum geht es uns da eigentlich? Um die Begegnung zwischen den KünstlerInnen und den HörerInnen. Und wir haben gedacht, wir reduzieren das wirklich auf diesen Moment der 1:1-Begegnung. Klar, Marina Abramović stand natürlich da Pate und haben dann auch gesagt, wir möchten raus aus unserem Konzertraum, das ist der Christuspavillon dort auf dem Klostergelände, und gehen hinaus aufs Feld, gehen hinaus hinein in den Ziegenstall zum Beispiel und in den Weinkeller, also haben schon dort auf dem Gelände auch ganz viele 7 verschiedene Orte gefunden und haben nämlich dieses Blind Date dort das erste Mal erprobt mit unserem Festivalpublikum. Und das schlug damals schon so ein, es waren so besondere Begegnungen, da flossen Tränen, da war auf beiden Seiten so viel Begeisterung, so viel Unerwartetes, Frisches und Neues, weil man muss dazu sagen, was dort erklingt, entscheiden diese beiden Menschen in diesem Moment. Jedes Konzert startet mit einem tiefen Blick in die Augen, das kann eine Minute sein oder länger, das entscheiden eben auch die beiden, es gibt ja keine Zuschauer. Die verhandeln das miteinander in Stille, also es wird nicht gesprochen in diesen Konzerten. Und dann erklingt, was diese Situation in diesem Moment braucht. Das kann ein langsamer Bachsatz sein oder ein schräges Jazzstück oder was ganz Improvisiertes. Und so ist das für beide Seiten irgendwie immer eine Überraschung. Das braucht eine ganze Menge Mut. Das ist nicht für jeden was. Aber die, die sich darauf einlassen, kommen unglaublich bereichert aus diesem Konzert heraus. Und wir dachten dann in diesem Sommer, ja, wir erfinden ja jedes Jahr neue Formate. Das landet dann wieder in der Schublade. Aber wie wir alle wissen, kam dann etwas anderes.
Ja, genau. Dann kam nämlich Corona und damit begannen ja auch die Einschränkungen wie Mindestabstände, Zuschauerbegrenzung, also erstmal Lockdown natürlich total, aber dann ja so die ersten Möglichkeiten auch wieder Konzerte zu veranstalten. Und auf einmal war Ihr Konzertformat Corona-konform, obwohl Sie da ja vorher nie dran gedacht haben. Und es erfüllte auf einmal alle Sicherheitsanforderungen, also Publikumsbegrenzung und auch Abstand. Das war eine besondere Situation oder soll man sagen, haben Sie das als Chance erlebt?
Ganz genau. Also Krise als Chance ist hier, glaube ich, genau das richtige Stichwort und auch ein bisschen so die Gunst der Stunde im positiven Sinne. genutzt und aus den Begrenzungen letztendlich haben wir sozusagen das Größte geschöpft, weil, wie Sie schon sagen, ne, wir haben es dann auf 2 Meter Abstand, das war der geforderte Mindestabstand, ja, die Stühle sozusagen, diese 2 Stühle, die es nur gibt in diesen Räumen, auseinandergezogen. Es sind immer nur 2 Haushalte in einem Raum. Und die Notwendigkeit, warum wir eigentlich überhaupt angefangen haben, war tatsächlich ja die sehr schwierige Situation der freischaffenden Künstlerinnen in der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zu den Orchestermusikern, die meist in Lohn und Brot ja auch zu Hause saßen, nichts zu tun hatten, ihr Publikum vermissten und natürlich auch ja, die Sinnfrage sich stellten, was können wir denn tun, damit dieser Gap zwischen diesen unterschiedlichen Finanzierungsformen auch vor allen Dingen hier in der Pandemie, was können wir Gutes tun, um unseren freischaffenden Kollegen zu helfen? So, das fing an in Stuttgart, meine Kollegin Stefanie wohnt und arbeitet dort zusammen mit den Kolleginnen vom SWR-Orchester und das Staatsorchester Stuttgart, wo einige sich zusammentaten. Tatsächlich kam es von den Musikern dieser Impuls zu sagen, hey, wir können hier nicht, das geht so nicht, wir müssen was tun. Und was können wir tun? Wir können spielen und zwar genau in diesem Format. Haben uns einen Ort gesucht. Der erste Ort war die Galerie Valentin in Stuttgart, eine Gastgeberin. Es braucht nämlich dann immer noch den Dritten im Bunde, also jemand, der seine Räume zur Verfügung stellt und die Gäste in Empfang nimmt, 1:1 auch da. Und die ganze Situation emotional begleitet. Und so fing das an. Wir haben eine ganze Reihe an Orten gefunden, die ja auch in so einer rechtlichen Grauzone damals noch, ja, natürlich ging das dann nochmal hoch bis zum Amtsarzt, dürfen wir das, ist das ein Dienst, ist das arbeitgeberkonform, so diese ganzen Fragen stellten sich, aber es brauchte ein bisschen Mut und die ersten Musiker sind dann sozusagen über den Schatten gesprungen, wir machen das jetzt einfach. Und so fing das an, das war wie so eine Art Wellenbewegung, die dann losging, also Stuttgart fing es an, die Dresdner zogen dann nach, die Staatskapelle, das Theater in Erfurt, also viele Musiker schlossen sich an, wir hier in Berlin, mein Kollege Christian Siegmund und ich fing dann an, von hier aus sozusagen organisatorisch die Fäden ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen, weil so eine Community zu organisieren und so ein Format auch, ist natürlich eine Art Wildwuchs, ja, das ist natürlich, könnte man meinen, zunächst nicht schwer, man braucht 2 Stühle, Musiker, Gastgeber, fertig, aber es sozusagen in Serie zu bringen und für eine Qualität zu sorgen, ist bei so Kleinstformaten unglaublich wichtig, dass dann gestalterisch sozusagen auch eine dramaturgisch und auch von der Raumgestaltung her sozusagen ein Stück weit auch eine Leitplanke quasi mitgegeben wird. So haben wir sozusagen dann Handreichungen, Papiere geschrieben, eine Webseite an den Start gebracht, Insta-Kanal, so wie das eben so geht, wenn sowas anfängt und haben in großem, ich würde sagen, ja, großem ehrenamtlichen Engagement die Community quasi gemanagt und andere Partner gesucht, Finanzierung gesucht, Spendenpartner gesucht. Das war in dem ersten Jahr die Deutsche Orchesterstiftung, denn es ist gar nicht so einfach, Spenden anzunehmen. Das geht nämlich so, nicht so leicht. Ne? Das muss man dazu sagen. Diese Konzerte sind immer bis heute bei freiem Eintritt. Und die Hörer können und dürfen danach, wenn sie möchten, spenden mit unterschiedlichen Spendenzielen, eben wie gesagt an die Deutsche Orchesterstiftung im ersten Jahr, das, was dann in Form von Stipendien an die Freischaffenden ausgezahlt wurde und vielen geholfen hat in diesen 1-2 Jahren, wo eben Auftrittsmöglichkeiten nicht da waren. Und das alles eben mit dem großen Engagement von Orchestermusikern in Deutschland und dann eben auch weltweit. Das ging von Australien über Japan bis nach New York und Washington. Also eine tolle Weltreise haben wir gemacht.
Ja, Sie haben schon beschrieben, also Sie haben ja einen gemeinnützigen Trägerverein dann gegründet und Sie sind auf Spenden, auf Zuwendungen Dritter letztlich angewiesen. Andererseits haben Sie ein großes Team, das natürlich auch teilweise ehrenamtlich arbeitet, aber nicht nur. Sie haben Kosten für Planung, für Promotion, für Webseite. Wie finanziert sich das dann am Ende des Tages und wovon leben dann auch die Musikerinnen heute? Also wie ist das heute organisiert?
Ja, für uns war natürlich dann nach dem Pandemieende, wenn man das so sagen darf, natürlich die Frage, wie machen wir weiter? Ja, Orchestermusiker waren dann glücklicherweise ja wieder auch in vollbesetzten Häusern und auch bis heute ist das Publikum zurück. Das freut uns sehr. Wir glauben trotzdem, dass so ein kleines, aber feines Format sehr wertvoll ist für den Klassikbetrieb, vor allen Dingen unter dem Aspekt der Publikumsbindung, weil hier eine ganz besondere Nähe geschaffen wird. Und unser ursprüngliches Ziel, den freischaffenden MusikerInnen zu helfen, haben wir dann sozusagen ganz nach vorne getragen, haben gesagt, wir wollen denen eine sichere Bühne bieten und eben nach anderen Finanzierungsarten gesucht, zum Teil über Großspenden, zum Teil über Förderanträge, die wir erfolgreich stellen konnten und eben auch über die Hörerspenden. Da hatten wir dann zu der Zeit schon den eigenen gemeinnützigen Verein gegründet, der ein Stück weit der Kosten sozusagen im Vorfeld mitfinanzieren kann. Das kann sich aber letztendlich so nie selber tragen, ein 1:1-Konzert. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ne? Was sind denn eigentlich so die Maßstäbe und Messlatten, wie, wie rechnen wir eigentlich, wie kalkulieren wir? Naja, aber was wir geschafft haben, ist tatsächlich den freischaffenden Musikern Honorare zu zahlen. Und das tun wir vielleicht nicht mehr in so, natürlich sind wir nicht mehr jetzt so weltweit unterwegs, sondern haben uns auf den deutschen Markt jetzt konzentriert, um es auch noch stemmbar für uns zu machen. Im Wesentlichen sind es eben Christian Siegmund und ich hier in Berlin und machen das auch nur nebenberuflich, haben aber in den Orten selber eben unsere Teams und Netzwerke, die ja nach wie vor existieren, die dann eben einmal im Jahr eine Serie spielen oder ein Wochenende lang oder je nachdem, wie wir eben Gelder beantragt bekommen haben, auch in Sonderprojekten. Also wir lieben das natürlich auch, das Format weiterzuentwickeln, sei es mit anderen Genres, also nicht nur mit der klassischen Musik. Es geht natürlich in Jazz und E-Musik, Popmusik hatten wir auch schon, aber auch mit Artisten, mit Tänzern, mit SchauspielerInnen. Ich denke an das 1:1 Festival in Stuttgart, wo wir wirklich mit, ich glaube, 8 verschiedenen Disziplinen bis hin zu Puppenspielern eben diese Überraschungsmomente an vielen verschiedenen Orten der Stadt gleichzeitig geschenkt haben. Aber wir haben auch schon Weinverkostungen mit Musik verbunden und dann blind verkostet quasi, ja. Also auch solche Sachen sind möglich. Sie sehen, da ist eine ganze Menge noch auch Musik drin, so will ich es mal formulieren.
Inzwischen verstehen sich ja die One-to-One-Konzerte, das haben Sie eben schon gesagt, ja nicht nur als ein interessantes Konzertformat, sondern ja als eine Bewegung, als eine Plattform, als ein Netzwerk. Das war international. Sie haben Länder wie Australien, Spanien, Japan erwähnt. Und Sie haben ja weltweit auch wirklich mit 2500 Mitwirkenden über 20.000 Menschen erreicht. Aber wie ist jetzt im Moment so Ihre Fokussierung? Weil läuft das in Japan weiter? Hat sich das verselbstständigt oder in Übersee? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir sind mit den Kollegen in Australien und Japan und auch Amerika noch in Kontakt. Die Lage ist aber auch da natürlich eine andere, jetzt nach der Pandemie. Und der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. In der Pandemie hatten wir alle Zeit, eben doch zusätzlich zu unseren normalen Arbeitsfeldern vielleicht noch Dinge wie diese zu tun. Und gleichzeitig, wir haben viel mit den Goethe-Instituten kooperiert, denen geht es eben zurzeit auch nicht so gut. Ja, werden eben Budgets gestrichen, das ist nicht so einfach. Das heißt, wir konzentrieren uns zunächst auf den deutschsprachigen Raum. In Innsbruck werden gerade einmal im Monat auch Konzerte gespielt am Tiroler Landestheater. Also da ist es fester Bestandteil des Spielplans. Aber wir haben jetzt gerade auch interessanterweise mit dem Beethovenfest in Bonn eine Kooperation angefangen, die Inside Artist. Also wir werden ein Jahr lang mit den Teams dort vor Ort arbeiten und schauen, was wir gegenseitig voneinander lernen können und wie wir genau diese Themen wie Achtsamkeit, Begegnungsqualität, Entschleunigung, wie wir das im Klassik-Festival-Betrieb auch integrieren können und wie wir da lernen können und neue Formate entwickeln. Also so, solche Projekte machen wir zurzeit, aber Sie haben das Stichwort Plattform und Netzwerk auch genannt. Wir haben eine Interviewreihe zum Beispiel entwickelt, One-to-One-Dialogues, wo wir einmal im Monat aus unserem Netzwerk oder aus unserem Kosmos Gäste einladen, über ihren Arbeitsbereich, über ihre Tätigkeiten zu berichten zu ganz bestimmten Themen. Und Herr Mertens, ich freue mich, dass auch Sie im März zu Gast sein werden, wo wir über das Thema der Wertigkeit ja diskutieren wollen. Genau, also das haben wir uns vorgenommen, dass wir eigentlich eher themenorientiert auch arbeiten möchten, mehr in die Tiefe arbeiten, nicht mehr so sehr in die Breite, das kann man eine Zeit lang machen. Aber auch wir, ne, wir sind ein achtsames Format, wir müssen natürlich auch an uns selbst genau diesen Anspruch der Achtsamkeit legen.
Wie viel Zeit investieren Sie ehrenamtlich pro Woche in dieses Projekt? Weil das, Sie haben es ja gesagt, das ist eine ehrenamtliche Aufgabe, Sie verdienen da nichts bei, sondern das ist einfach, ja, das treibt Sie an irgendwie. Und wie viel Zeit investieren Sie dafür?
Also ich würde sagen, täglich bestimmt 1 Stunde, 2. Und natürlich, wenn Projekthochphasen sind, sind wir dann auch ein ganzes Wochenende mit vor Ort. Und das ist aber genau dann die Situation, wo wir merken, wenn wir nur am Schreibtisch sitzen und organisieren und steuern, geht der Kontakt zum Projekt verloren. Also Christian und ich haben uns vorgenommen, mehr mit vor Ort zu sein und uns das auch zu gönnen, genau im Kontakt zu sein mit unserer Community. Das macht unglaubliche Freude. Und Sie können sich vorstellen, nicht nur in der Pandemie, auch heute, wenn die Resonanzen der HörerInnen dann zugeschickt werden oder wir diese Briefe erhalten, denn nach jedem Konzert hat der Hörer die Möglichkeit, ein Feedback zu geben, dem Musiker oder auch uns als Team, ist das unglaublich wohltuend, positive Resonanz zu bekommen.
Was waren denn da so die berührendsten Reaktionen oder die schönsten, überraschendsten Reaktionen von Zuhörern so in den letzten Jahren, die Ihnen so in Erinnerung geblieben sind?
Naja, das eine sind sozusagen die Dinge, die uns schriftlich erreichen, aber ganz oft sind es auch die HörerInnen, die, wo man merkt, so mit Tränen in den Augen hinauskommen und eigentlich erstmal sprachlos sind, weil sie es für sich zunächst auch erstmal verarbeiten müssen. Und man merkt richtig, die waren gerade für eine Viertelstunde in einer komplett anderen Welt. Raus aus diesem hektischen Alltag, raus aus dem Sorgenpaket, was sie vielleicht sonst so mittragen. Wir haben die verzaubert, wir haben denen was Gutes getan. Die waren in Kontakt mit sich selbst und in Resonanz mit dem oder der Musikerin und haben was ganz Besonderes erlebt. Und dieses Geschenk, wenn man spürt, dass das gelungen ist, weil das muss man auch dazu sagen, ne? Nicht jedes Mal entsteht dieser Resonanzraum, ja, dieser schwingende Draht, wenn man da jetzt Hartmut Rosa mal zitieren will. Das ist zwar unser Ziel, aber das ist eben auch bedingungslos. Ne? Das kann klappen, das muss nicht klappen. Und das ist eben, es ist eine Überraschung, ja. Und darauf sich einzulassen, auf dieses Fremde, wenn wir das spüren, dass das funktioniert hat, dann macht uns das total glücklich. Und das drücken die HörerInnen eben auch in ihren Briefen. Zum Teil sind das Gedichte, die uns da erreichen. Manche Menschen malen auch Dinge. Es ist unglaublich schön, was da auch Wochen später manchmal noch kommt, wenn Menschen sich Zeit nehmen, darüber zu reflektieren, bis hin zu, das war einer der besondersten Momente meines Lebens. Also da gibt's viele Superlative, auch wenn ich damit immer vorsichtig bin. Aber manchmal sind es auch diese nachdenklichen Sätze, die kommen so, ich habe gemerkt, wie flüchtig ich doch bin, ja, oder danke, dass ich ganz bei mir sein durfte, danke, dass du mich gesehen hast, also diese Gefühle von gesehen und gehört werden spielen eine große Rolle. Übrigens auf beiden Seiten, ne? Es sind nicht nur die Hörerinnen, auch die Musiker geben uns das als Feedback.
Und wie ist das dann von den Zuhörenden, weil es ja wirklich nur Kurzkontakte sind? Also das ist ja ein Unterschied, wenn ich ein großes Konzerthaus habe mit einem Abo-Publikum oder einem Stammpublikum und so. Da bildet sich ja über Jahre dann auch eine Beziehung, sei es zu Musikern oder sei es zu der Institution. Bei Ihnen ist das ja nur wirklich 10 Minuten. Gibt es aus diesen 10-Minuten-Kontakten dann auch noch spätere Verbindungen, also sei es ganz konkret zwischen der Musikerin und dem Zuhörer oder zwischen dem Zuhörer, der sagt, das hat mich so begeistert, ich will ein weiteres One-to-One-Konzert oder ich bringe auch noch Freunde dahin mit. Es bleibt ja immer dieses One-to-One, also es ist ja nicht One-to-Two, sondern wirklich nur immer dieses Grundprinzip für eine Person, von einer Person bleibt ja erhalten. Aber wie ist da so diese Publikumsbindung in Anführungszeichen?
Ja, obwohl das so ein kurzes Format ist, ist die Bindung natürlich extrem hoch. Auch weil nicht gesprochen wird, glaube ich, weil man sozusagen seine Sinne schärft und mit allen anderen Sinnen spürt und sich aufmacht in dem Moment, vor allen Dingen des Blickkontakts am Anfang. Und was wir immer wieder erleben, ist, dass man so eine Identifikation mit diesem einen Musiker, Musikerin erfährt. Und wenn man dann später vielleicht ins große Sinfoniekonzert geht, mir ist das selber so gegangen, meine ich, ah, das ist mein Fagottist, das ist der Paul, ja, den kenne ich doch und der kennt mich, obwohl wir uns vielleicht namentlich dann vielleicht nur von einer Seite aus kennen, ja, hat man sozusagen so einen Anker im Orchester und das ist total irre, weil ich dann in einer großen Opernaufführung sitze und genau weiß, den habe ich schon mal für 10 Minuten ganz für mich alleine gehabt und ich weiß, wie das klingt, wenn der atmet, wenn die Klappen am Instrument da klingen und habe eine ganz große Nähe. Also das ist sozusagen eine tolle Maßnahme, um so eine Bindung und so einen Identifikationsmoment zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir natürlich andersrum auch ganz viel Momente, wo dann danach die Musiker kommen, also der dritte Hörer, kannst du mir da vielleicht die Telefonnummer weiterschicken? Also manchmal denken wir so, na eigentlich ist das eine verkappte Dating-App, vielleicht entwickeln wir das auch nochmal in so eine Richtung. Also ganz oft passiert genau das, dass irgendwie Menschen danach nochmal in Kontakt sein können und wollen. Und die Namen der Musiker präsentieren wir ja auf der Website und man kann die danach auch googeln und kontaktieren. Das ist natürlich auch gewollt. Andersrum schützen wir unsere Hörer natürlich auch. Aber ja, da ist viel Emotion im Spiel.
Es gibt ja auch einzelne Orchester, mit denen Sie zusammenarbeiten, also beispielsweise Innsbruck haben Sie angesprochen. Wie wird das von dort gesehen? Also Nähe und Beziehung sind ja quasi so die Zauberworte oder ist der Werkzeugkasten, um Menschen wirklich jenseits dieses Massenerlebnisses, Konzert oder Opernaufführung eben auch individuell zu erreichen, individuell anzusprechen und da eben auch ein besonderes Gefühl auszulösen, dass eben jemand auch wirklich sich angesprochen fühlt und mitgenommen fühlt im wahrsten Sinne des Wortes. Und was für ein Feedback bekommen Sie von Institutionen dazu?
Also es geht ein bisschen in die Richtung, wie ich es gerade schon erwähnte, so diese Identifikation ist ein großer Punkt, aber auch gerade für Orchestermusikerinnen, die im Graben spielen, also in den Opernhäusern und im Totti spielen, ja, die sozusagen ja eigentlich ausgebildet wurden als Solisten, so ist das zumindest im deutschen Studiensystem ja nach wie vor. Und dann natürlich nach 20, 30 Jahren Orchestertätigkeit, ja, auch so dieses, ne, was... Also in Berlin hatten wir es zum Beispiel bei einem Flötisten, der gesagt hat, ich habe durch die 1:1-Konzerte die Liebe zu meinem eigenen Instrument wiederentdeckt, hab mich neu und anders auf Repertoire vorbereitet, klar, mit der Sololiteratur natürlich auch. Und gerade bei Streichern, die vielleicht jetzt nicht so als Solobläser ist man das natürlich auch noch sehr gewohnt, ja, aber als Tutti-Streicher quasi am vierten Pult ist es, und gerade die Bratschen sind das interessanterweise total oft bei uns im Projekt, die Bratschen sind die Ersten, die sozusagen mitmachen. Und da auch durch dieses, naja, jetzt kommen wir schon in diese Region von, muss ich ein bisschen aufpassen, die Bratschenwitze wollen wir jetzt noch nicht bringen, aber sozusagen dieses, es ist ein entschleunigtes Format und trotzdem natürlich ein sehr prädestiniertes, ich stehe dort immer auf einer Bühne, man macht sich dort recht nackt auch irgendwie als Musiker. Man muss sehr weit aufmachen, um in so eine Situation gut zu durchleben. Ne? Viele Solisten gehabt, die normalerweise vor 5000 Menschen spielen, die gesagt haben, das ist nichts für mich, ich traue mich nicht, vor einem Menschen zu spielen. Das ist interessant, ne? Das braucht eine ganze Menge Mut und dann entsteht dieser magische Moment, genau. Also so in dieser Richtung wird das in Innsbruck sicherlich auch sein. Und gleichzeitig hat man da auch ein Publikum, was man sonst vielleicht nicht immer im Konzertsaal hat. Auch junge Menschen, die vielleicht noch nie eine Oper gehört haben, hey, aber so 10 Minuten, und dann feststellen, wow, so ein Telemann ist gar nicht so weit weg vom Techno, ja. Also solche Momente haben wir eben auch und es ist schön, auch neue Publikumsschichten zu gewinnen als Orchester.
Werden nach Ihrem Eindruck da von Veranstaltern auch noch Potenziale drin gesehen? Also ist das ein Punkt, was eigentlich, eigentlich kann das ja jedes Orchester übernehmen. Eigentlich kann ja jeder Veranstalter, der Musikerinnen und Musiker in seinem Beritt hat, so etwas aufziehen und dann mit diesen Rahmenbedingungen, die Sie ja quasi auch vom Projekt letztlich angelegt haben und vorgeben, durchführen. Ist das etwas, was auf offene Ohren stößt?
Ja, durchaus. Also vor allen Dingen finde ich, ist es jetzt nach der Pandemie ein unglaublich toll geeignetes Festivalformat. Also ich habe mein Programm, was abends auf der Bühne läuft. Die Künstler sind sowieso angereist und ich könnte tagsüber meinem Publikum eben in kleinen Appetizern und Bonbons die Künstler schon mal vorstellen und auch vielleicht schon auch ein Programm, was am Abend auf der Bühne in groß kommt, in kleinen Stücken darbieten und eben diese besondere Nähe aufbauen. Also für Festivals eignet sich das wunderbar. Wir haben aber auch viele Anfragen von Kongressen zum Beispiel. Also jetzt im letzten Sommer waren wir in Potsdam auf der Orchesterkonferenz zum Thema Entschleunigung und Nachhaltigkeit und haben eben dort den Kongress-TeilnehmerInnen eben in den Pausen diese Entschleunigungsmomente, also Pausenmomente mit den 1:1-Konzerten geboten. Also Kammerakademie Potsdam hat da gespielt. Also dafür eignet sich das eben auch ganz wunderbar. Vor allen Dingen auch, um Orte sichtbar zu machen. Also ein Haus, was sozusagen hinter die Kulissen gucken möchte, weil wir eben nicht auf der großen Bühne spielen, sondern dann eben auch im Kostümfundus und in der Holzwerkstatt, wenn wir jetzt von einem Opernhaus mal ausgehen. Also dafür eignet es sich auch ganz wunderbar, zum Tag der offenen Tür kleinere Räume zu bespielen, die sonst eben nicht sichtbar sind. Und wenn man so will, in den Maschinenraum des Hauses zu schauen, ja.
Was muss ich denn als Musikerin oder als Interessentin tun, wenn ich auch Teil von One-to-One-Concerts werden will?
Am besten uns eine E-Mail schreiben an team@one-to-one-concerts.de, denn diese Projekte funktionieren am besten natürlich in Kooperation, weil es klingt zwar so einfach, aber dahinter steckt zunächst dann doch erstmal organisatorisch ein gewisser Aufwand. Und deswegen tun wir das gerne in Kooperation.
Entwicklungspotenziale sehen Sie also noch sehr viele, wenn ich das so sehe. Und da ist ja auch bei Ihrer Kreativität noch lange nicht Ende Gelände, wenn man das mal so sagen darf. Wo glauben Sie, geht's jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für Sie mit One-to-One-Concerts hin? Was sind so die Punkte, wo Sie sagen, da sind wir wirklich ganz dicht dran und da haben wir auch ein gutes Gefühl, dass sich hier Dinge noch weiterentwickeln lassen? Letztlich auch dann wieder als ein bisschen Vorbild für das, was andere eventuell dann nachahmen können.
Also wie gesagt, wir freuen uns auf die Kooperation mit dem Beethovenfest in Bonn. Das ist noch ein bisschen ein Fragezeichen. Also das fängt gerade erst an. Nächste Woche geht's da los. Wir stecken in den Startlöchern für ein Projekt, was wir für die Kulturhauptstadt in Chemnitz entwickeln wollen. Suchen dort auch nach Partnern aktuell und nach Finanzierung. Also da haben wir jetzt noch 1,5 Jahre Zeit. Aber das fängt früh an. Da ist der Schwerpunkt die Industriekultur. Also wir möchten Industriekultur anders erlebbar machen über die Musik, auch da in allen Genres, von Klassik bis Jazz, über E-Musik. Und ansonsten, das haben Sie eingangs ja erwähnt, ist eine meiner Leidenschaften auch der digitale Raum. Auch dort verquicken wir immer wieder die Projekte miteinander und wir haben gerade einen großen Antrag geschrieben. Da dürfen bitte alle ZuhörerInnen jetzt die Daumen drücken hier für Berlin, wo wir den digitalen Konzertraum erforschen wollen auf Resonanzphänomene und Begegnungsqualitäten zwischen MusikerInnen und Publikum. Denn das ist so das Herzstück, aber das ist natürlich nicht begrenzt auf den analogen Raum. Also auch in diese Richtung wollen wir weiterarbeiten.
Frau Ritter, wir kommen langsam in die Schlussrunde. Haben Sie einen Flötenwitz auf Lager?
Ach. Na, interessanterweise eher Blockflötenwitze. Ich spiele ja Querflöte, aber das ist ja vielleicht auch okay, oder?
Ja, Blockflöte ist auch okay.
Aber das wird flach jetzt, ja? Achtung, Spoiler. Was ist der Unterschied zwischen Klavier und Flöte?
Tasten- und Blasinstrument? Ich weiß es nicht.
Klavier brennt länger.
Ja, schön. Das ist so wie Kontrabass und Blockflöte, ja, genau.
Den gibt es wahrscheinlich in mehreren Varianten.
Den gibt es in mehreren Varianten, ja, genau. Immer, wo mehr Holz, da brennt länger. Ne? Ja. Aber gut, jetzt wollen wir das mit den Blockflöten nicht vertiefen. Es gibt ja auch noch den, was ist schlimmer als eine Flöte, zwei Flöten. Ne? Also Stichwort Intonation. Ich bin ja selbst auch Flötistin.
Herr Merten, wollte gerade sagen.
Ich weiß ja, wovon ich rede.
Sie sind doch selbst Flötist, genau.
Ja, zum Abschluss. Was wünschen Sie sich in Ihrer nahen Zukunft ganz konkret für die weitere Entwicklung von One-to-One-Konzerts? Wo ist so der Punkt, genau da will ich hin?
Ich wünsche mir, dass die vielen Förderanträge, die wir in den letzten Monaten geschrieben haben, und man muss wirklich dazu sagen, wir sind jetzt nämlich genau da angekommen nach der Pandemie, ja, nach der goldenen Neustadt-Kultur-Gießkanne. Jetzt ist es hart für die Freischaffenden. Ja, ich wünsche mir, dass einige dieser Projektanträge durchgehen und wir all das Potenzial, was wir da rein formuliert haben, entfalten können. Das wünsche ich mir. Ganz egoistisch, aber es kommt der Klassikszene zugute. Für mehr Nähe und Teilhabe in der Kultur.
Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Franziska Ritter.